Wir sind im Kolosserbrief bei den Grußlisten. Grüße und letzte Gedanken. Und diese Grußlisten, die überliest man gern. Wir können mit den Namen nicht viel anfangen, wir kennen die gar nicht persönlich. Es wird nichts mehr gesagt, was für uns irgendwie von Interesse wäre. Es werden keine Probleme groß mehr behandelt, eben der grüßt den und ihr sollt diese grüßen. Und doch, wenn man sich mit diesen Grüßen etwas beschäftigt und wenn man sich auch mit diesen letzten Worten etwas beschäftigt, dann merkt man, dass das doch noch interessanter ist, als das so auf Anhieb den Anschein macht. Denn das ermöglicht uns so einen Einblick hinter die Kulissen. So ein bisschen wird der Vorhang aufgezogen, wie die so miteinander gelebt haben. Das sieht man sonst weniger. Also das, was wir heute gemacht haben, dass wir Ramirez verabschieden nach Bolivien, das würde jetzt hier nicht stehen. Da würde einfach stehen, Ramirez lassen noch grüßen. Dann denken wir, ja, was ist jetzt da passiert? Und dann guckt man mal, wo überall finden wir noch diesen Namen und mit der Zeit ist das so wie ein Puzzle. Und dann wird es plötzlich interessant und dann entdecken wir Dinge, die uns vielleicht auch ganz praktisch etwas zu sagen haben. Heute befassen wir uns mit drei Leuten, die Paulus in einer Gruppe zusammenfasst und mit einem dann ganz besonders. Also wir sind im Kolosser Kapitel 4, Vers 10 und 11, die das mitlesen möchten. Da schreibt der Paulus, es grüßt euch Aristarch, der mit mir im Gefängnis ist, und ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Seinetwegen habe ich ja euch schon Anweisungen gegeben. Nehmt ihn freundlich auf, wenn er zu euch kommt. Auch Jesus mit dem Beinamen Justus lässt euch grüßen. Diese drei sind die einzigen aus dem Judentum, die noch mit mir zusammen für die Ausrichtung der Herrschaft Gottes arbeiten. Sie sind mir ein wirklicher Trost geworden. Paulus fasst hier also die Grüße von drei Männern zusammen. Männer, die für ihn eine ganz außerordentliche Bedeutung haben. Sie sind ihm zum Trost geworden, sagt er. Es handelt sich um Aristarch, um Markus und Jesus mit dem Beinamen Justus. Und über diesen Justus wissen wir eigentlich gar nichts. Also, dass er hier steht und dass er offenbar Paulus begleitete. Aristarch begegnet uns dann öfters in der Bibel. Er lebt in Mazedonien, im Gebiet in Griechenland, in der Stadt Thessaloniki. Und er war ein treuer Begleiter des Paulus. Unerschrocken hielt er durch alle Unannehmlichkeiten an der Begleitung des Paulus fest. Er war einer, der in Ephesus, als dieser große Aufstand um die Artemis ausbrach, war er einer von den beiden, die ins Theater geschleift wurden, praktisch als Exponenten des christlichen Glaubens. Paulus war ja dann nicht da, er wollte ja hingehen, auch in dieses Theater, und dann sagten ihm die Leute, Paulus, bleib weg, sonst lynchen die dich, und er ist dann weggeblieben. Aber dieser Aristarch, der hat den Kopf hingehalten. Also er hat viel Schwieriges erlebt, viele schwierige, lebensbedrohende Situationen, und trotzdem ist er nie von der Seite des Paulus gewichen, als Paulus nach Rom transportiert wurde. Für die Gerichtsverhandlung steht da, dass Aristarch ihn begleitete. Er ist also auf dasselbe Schiff mitgegangen, auf dem der Paulus als Gefangener nach Rom gebracht wurde. Er ist nicht von seiner Seite gewichen. Aristarch hatte mit Markus und Justus eine Gemeinsamkeit. Sie alle waren Juden. Sie alle waren Juden, die Jesus als Messias anerkannten, die für Jesus unterwegs waren. Paulus litt enorm darunter, dass wenige Juden Jesus als den Messias anerkannten. Und vielleicht staunt ihr jetzt, wie Paulus darunter gelitten hat. Er sagt das den Römern, einige kennen diese Stelle, einige ist es vielleicht noch gar nicht so bewusst worden, was Paulus hier eigentlich sagt. Er sagt, was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Also mit anderen Worten sagt er, was ich jetzt sage, das sage ich nicht einfach so, einfach nur dahin, als ein frommes Geblabber. Sondern das sage ich im Bewusstsein, dass ich das vor Christus sage. Er weiß, dass das, was ich jetzt sage, ich von Herzen meine. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, und da muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht, ob ich das je in meinem Leben für irgendjemanden sagen könnte. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein. Ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Für das wäre Paulus bereit, für sein eigenes Volk. Mit anderen Worten sagt Paulus, ich wäre bereit, auf die Rettung, die ich durch Christus erlangt habe, zu verzichten zugunsten des Volkes, wenn sie nur zu Christus fänden. Und ich würde für das Volk in die Hölle gehen. Ich weiß nicht, ob ich das vor Christus je sagen würde. Ich hätte zu viel Schiss, dass es Gott vielleicht ernst nimmt. Und ich dann da lande, wo ich nicht landen will. Aber da sieht man, was Paulus beschäftigt hat. Er hat darunter gelitten, zuzusehen, wie Heerscharen von Heiden zu Christus finden und das eigene Volk diese Botschaft verfolgt. Das hat ihn bewegt. Das ließ ihm keine Ruhe. Die größten Verfolger des Evangeliums in dieser Zeit war immer die Synagoge, die den Paulus ausgestoßen hat. Er hat auch ganz praktisch unter dem gelitten. Und diese drei Männer aus dem Volk Gottes, aus dem Volk Israel, sind für Paulus ein Trost, weil sie ein Zeugnis dafür sind, dass Gott das Volk Israel noch nicht verstoßen hat. Und wie wichtig das Paulus ist, sagt eine Bemerkung gegenüber den Römern, gegenüber den Christen in Rom. Er sagt, was will ich damit sagen? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen, also sein Volk Israel? Niemals! Nie und nimmer hat er das Volk Israel verstoßen und er nimmt sich selbst als Beispiel. Ich bin ja selbst ein Israelit. Ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Und so war für Paulus jeder Jude, der Christ wurde, ein Beweis dafür, dass Gott das Volk Israel nicht verworfen hat. Ein Zeuge. Und deshalb sind diese drei Männer, die noch bei Paulus bleiben, für ihn ein Riesentrost, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat. Dass hier noch Männer ihm zur Seite stehen, die aus seinem Volk kommen. Aus dem Volk, für die Christus in erster Linie gestorben ist. Wir sind als Heiden, haben nur noch so Anteil an dem. Wir sind Nutznießer von der Gnade Gottes. Der Hauptempfänger dieser Gnade wäre ja das Volk Israel. Und so sind sie mein Trost. Paulus musste sogar gegenüber den Judenchristen kämpfen. Viele waren seinen Überzeugungen bezüglich der Heiden sehr skeptisch. Deshalb musste er nach Jerusalem reisen. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 15. Da geht es genau um diese Frage, wie kommen die Heiden zum Gottesvolk, wie werden sie gerettet? Er war also auch intern unter den Judenchristen, unter den Juden, die Christus angenommen hat, schon angefochten und attackiert. Und das, was Paulus verkündigte, war für die Juden ja auch ziemlich radikal. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, schreibt Paulus den Römern, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Mit anderen Worten sagt Paulus, alle jüdischen Gesetze, die ihr befolgt, werden hinfällig mit Christus. Das ist alles erfüllt. Das Ziel ist mit Christus erreicht. Da gibt es keine Beschneidung mehr, die nötig ist. Da könnt ihr die und andere Gesetze und Vorschriften vergessen. Und das sagt ein Paulus, der sich wohl seiner jüdischen Karriere rühmen konnte. Es gab wohl wenige Leute, die mit Paulus mithalten konnten, mit seinen Beweisen, mit seinen Anerkennungen, mit dem, was er erreicht hat als Jude. Und genau er sagt, das ist alles hinfällig. Es wird alles bedeutungslos, wenn wir auf Christus sehen. Und so sagt er das den Philippern: Ich betrachte überhaupt alles andere als Verlust im Vergleich mit dem überschwänglichen Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren, dass ich zum Pharisäer gehöre, dass ich zum Stamm Benjamin gehöre, dass ich die Gesetze besser gehalten habe als alle anderen. Für mich ist das alles hinfällig geworden. Es hat seinen Wert verloren, es zählt gar nichts. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Unbedeutend. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Mit anderen Worten, das ganze Wertsystem in meinem Leben hat sich kolossal verändert. Was mir früher wichtig war, hat keinen Wert mehr. In Christus bekommt alles eine neue Bedeutung. Da war der tiefen Überzeugung. Und er sagt nochmals deutlich, wenn jemand ohne irgendwelche Leistungen vorzuweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Also das ist die frohe Botschaft. Dass es kein Werk gibt, keine religiöse Tat, die uns rettet. Dass jeder, der an Christus glaubt, und mag er heute an einem Punkt stehen, wo er sagt, Christus kann mit mir nichts anfangen. Wenn du zu Christus kommst, der macht aus dir einen neuen Menschen. Das ist das Evangelium. Du musst nicht über dein Leben Rückschau halten und sagen, ah ja, da bin ich ja 10-mal in die Kirche gegangen in dem Jahr und im vorletzten Jahr, da ging es mir noch besser, da bin ich 50-mal in die Kirche gegangen. Ja, und eigentlich als Kind wurde ich getauft. Ja, jetzt kann ich ja versuchen, vielleicht hat Gott Erbarmen mit mir. Da würde Paulus sagen, vergiss es. Du musst weder Gottesdienst besuchen, noch musst du Gebete bringen, noch musst du deine Taufe bringen. Einzig und allein dich selbst und den Glauben, dass Christus für dich gestorben ist, dass er dir deine Sünden vergibt. Und dann bist du gerettet. Das ist die frohe Botschaft. Ich muss nicht Jude sein, ich muss nicht Schweizer sein, ich muss nicht Italiener sein. Ich muss ein Mensch sein, der Christus liebt und ihn in das Leben eingeladen hat. Und deshalb sprechen wir von froher Botschaft. Niemand kann sich die Rettung verdienen. Alles hat Christus für dich getan. Und Paulus freute sich enorm, dass wenigstens 3 Männer aus dem Judentum an seiner Seite waren und ihn begleiteten durch diesen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Und Markus gehörte auch zu diesen 3 Juden, die mit Paulus waren. Und dass Markus hier bei Paulus ist, erstaunt, wenn man den Markus ein bisschen kennt. Und den können wir ein bisschen kennen, weil der auch an verschiedenen Orten vorkommt. Markus hatte eigentlich noch einen Beinamen, oder Markus, das war sein Beinamen, er hieß auch Johannes, das war ein Vetter von Barnabas. Ich glaube, ein Vetter ist ein Cousin, oder? Also, genau. Also das war ein Vetter, ein Cousin von Barnabas. Und er war der Sohn von Maria, und Maria hatte ein Haus in Jerusalem. Und das Haus In Jerusalem von Maria, seiner Mutter, war ein Versammlungsort. Da versammelte sich die Gemeinde zum Gebet, beispielsweise als Petrus im Gefängnis war, traf sich die Gemeinde in diesem Haus. Also Markus kam aus einem Haus, das Christus anerkannte, ein gläubiges Elternhaus hatte er. Diese Mutter öffnete das Haus, man traf sich zum Beten und als Petrus aus dem Gefängnis freikam, ging er als erstes zu dem Haus dieser Maria, der Mutter des Johannes Markus. Und dieser Markus begleitete dann auch Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise. Er ging mit ihnen nach Antiochia und von Antiochia aus gingen sie weiter auf diese erste Missionsreise. Aber Markus hielt nicht durch bei dieser Reise. Er verließ sie in Paphos und kehrte zurück nach Jerusalem und Barnabas und Paulus, die reisen nach Perge weiter. Was ihn dazu bewogen hat, einfach abzubrechen und auszusteigen, das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir, ganz gewiss, Paulus war alles andere als begeistert über das. Ich würde sagen, er war sogar empört. Dass nun dieser Markus mitten in der Reise einfach sagt, ciao zusammen, ich bin in Jerusalem. Vielleicht sehen wir uns wieder. Ich gehe jetzt. Wir wissen nicht, was Paulus dazu bewogen hat. Ob er Schiss gehabt hat, dass er gemerkt hat, das wird schwierig, wir werden angegriffen, dass er Angst hatte und sich zurückziehen wollte. Wir kennen den Grund eigentlich nicht. Aber wegen diesem Markus entbrannte ein ziemlicher Streit zwischen Barnabas und Paulus. Und zwar, als sie auf die zweite Missionsreise sich aufmachten, da wollte Markus wieder mit. Dann sagte Paulus, nee, das mache ich nicht noch einmal mit. Du bleibst hier. Dich nehmen wir nicht mit. Du hast versagt bei der letzten Reise. Und Barnabas sagt, nee, den nehmen wir mit. Weiß nicht, was er alles gesagt hat. Vielleicht hat er gesagt, ja, der kann sich schon noch bewähren, wegen diesem einen Mal. Und die haben gestritten. Waren ja alles Christen. Und sie haben heftig gestritten. Sie haben nicht gesagt, ja, du bist ein Lieber. Und so. Aber ich finde, du bist zwar ein Lieber, aber bleib jetzt hier. Die Bibel berichtet uns einfach ganz nüchtern, sie haben heftig gestritten. Und dieser Streit, der ging so heftig, dass am Schluss Paulus seinen Weg zog und Barnabas mit seinem Vetter, mit dem Markus, seinen Weg zog. Sie haben sich getrennt. Jetzt würden wir sagen, ja, Paulus, bitte sehr, und Barnabas, jetzt seid ihr, von jetzt an ist der Erfolg gestrichen. Oder? Jetzt liegt kein Segen mehr, weder auf Barnabas noch auf Paulus. Ihr müsst gar nicht mehr missionieren. Hört doch auf. Geht alle nach Jerusalem. Wenn ihr das nicht einmal schafft an diesem Punkt, das würden wir doch heute sagen. Wenn zwei Streit haben in einer Gemeinde, dann höre ich sofort, ja, wie könnt ihr evangelisieren, wenn die zwei Streit haben? Ja, bitte sehr. Wenn zwei streiten in einer Gemeinde, kann doch die Welt nicht verloren gehen wegen denen. Was denken wir denn? Wenn wir streiten, ist das schon schlimm genug. Aber noch schlimmer ist, wenn wir den Auftrag nicht mehr wahrnehmen. Ist noch schlimmer. Kommt dann noch dazu, Paulus sagt das eigentlich auch. Ja, nun. Jetzt haben sich die gestritten, haben sich getrennt und plötzlich erscheint Markus als Begleiter, der grüßt im Brief an die Kolosser. Was ist da passiert? Offenbar hat irgendwie eine Versöhnung stattgefunden. Für Paulus, und das ist nun schön zu sehen, war Markus nicht einfach total abgeschrieben. Er hat einmal versagt, er wird immer versagen. Dann haben wir ihn so schubladisiert. Keine Chance mehr. Der kann noch etwas winseln und kann etwas dem Barnabas hinterherrennen, aber mit mir nicht noch einmal. Ich weiß auch nicht, wer schuld war in dieser Situation. Ich weiß nicht, ob der Paulus recht hatte oder Barnabas oder ob der Markus recht hat. Ich weiß es nicht, wir kennen die Situation nicht. Aber eins wissen wir, sie haben sich wieder gefunden. Sie haben sich versöhnt, wo das nötig war. Und so schreibt Paulus in seinem letzten Brief, den er Timotheus schreibt, bring mir Markus mit, er kann mir gute Dienste leisten. Nun ist aus dieser Skepsis gegenüber Markus eine hohe Wertschätzung getreten. Nicht nur eine Duldung dieses Markus. Ja, jetzt ist er halt noch Christ und irgendwie bewegt er sich noch im Reich Gottes und irgendwo arbeitet er mit dem Petrus, aber soll er da bleiben? Sondern es ist eine Wertschätzung dieses Mannes gewachsen, dass er sogar wünscht, in seiner letzten Zeit, dass Markus bei ihm ist, weil er für ihn eine Ermutigung ist, weil er ihn braucht. Wir sehen hier ganz praktisch die Früchte des Heiligen Geistes. Denn die Früchte des Heiligen Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Wir sehen hier einen praktischen Auswuchs dieser Früchte des Heiligen Geistes. Dass das zum Zug kommt, im Miteinander unter Christen. Dass man nicht einfach nachtragend ist über Jahre und Jahrzehnte. Ich finde das immer erschütternd, wenn wir feststellen, dass in Gemeinden Leute miteinander so gegeneinander sind, dass sie über 10, 20 Jahre sich böse sind über irgendeine Kleinigkeit, die mal vor 10 Jahren passiert ist und sich kaum mehr grüßen können. Absolute Katastrophe und absolut unwürdig jeglichem dem, was uns Gott geschenkt hat. Würde Gott mit uns so handeln, dann wären wir sehr, sehr arm dran. Die Frucht des Heiligen Geistes, der Heilige Geist, was er in uns bewirken will, sind genau diese Früchte. Er möchte diese Gesinnung in uns, dass sie Gestalt findet. Und er möchte in uns bewirken, dass wir nachsichtig werden, dass wir versöhnliche Menschen sind, die nicht den Krieg im Sinn haben, die nicht in erster Linie ihr eigenes Recht im Sinn haben, sondern die Versöhnung möchten, wenn irgend möglich, ich sage nicht, dass es immer möglich ist, aber wenn irgend möglich, die Versöhnung. Und wenn irgend möglich, nicht auf Kleinigkeiten herumhacken, sondern wieder den Weg zueinander zu finden. Wir wissen ja selber, wie unzulänglich wir oft sind, auch in Reaktionen. Und wenn wir das dem anderen zugestehen, dass er das auch mal sein darf, dann werden wir schon barmherziger. Und wenn wir erkennen, was uns Gott alles vergeben hat, natürlich, das hat eine Klärung stattgefunden. Es ist schwierig, wenn ein Teil beharrt, wenn ein Teil einfach auf seinem Standpunkt stehen bleibt, auf Biegen und Brechen und überhaupt nichts berücksichtigt, was der andere vielleicht sagt und was der andere bewegt hat. Die Frucht des Heiligen Geistes ist das, was hier auch zum Tragen gekommen ist und was bei uns zum Tragen kommen muss. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Barmherzigkeit und Selbstbeherrschung. Das möchte Gott in uns bewirken, auch in unseren Beziehungen. Es gibt Situationen, wo Maßnahmen nötig und wichtig sind. Ich sage nicht, dass das, was da diese Trennung, die geschehen ist, dass die nicht nötig war. Da will ich nicht drüber urteilen. Manchmal sind Trennungen wichtig. Manchmal muss man sich entscheiden, manchmal muss man sagen, hier müssen wir andere Wege gehen. Wir finden uns offenbar nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass das für Zeit und Ewigkeit sein muss. Denn wenn wir glauben, dass wir in den Himmel kommen, werden wir spätestens dort irgendwie mal etwas klären müssen. Spätestens dort. Außer wir denken, der andere kommt nicht in den Himmel, dann habe ich nichts mehr zu klären. Aber wenn ich mal davon ausgehe, dass der andere auch im Glauben steht, und das war ja bei Markus so, Markus hat ja nicht Christus verleugnet. Markus hat einfach sich offenbar nicht richtig verhalten, aber hat nicht Christus verleugnet. Das ist eine ganz andere Ebene. Irgendwo müssen wir dann wieder zusammenfinden und irgendwo müssen wir auch wieder dem anderen eine echte Chance geben. Und so sagt es auch Paulus, gibt Anweisungen in einer Situation, wo es dann wirklich um Sünde geht. Den Korinthern sagt, jetzt ist es an der Zeit, dass ihr ihm verzeiht und ihn ermutigt, damit er nicht in Verzweiflung getrieben wird. Ich bitte euch also, beschließt, ihn wieder in Liebe anzunehmen. Das ist jemand, der sich verfehlt hat. Da waren offenbar in der Gemeinde disziplinarische Maßnahmen eingeleitet worden. Und Paulus sagt nicht, dass das nicht richtig ist. Er sagt nicht, die Bibel sagt uns nicht, über alles tun wir einfach den Schwamm der Liebe, so eine schwabblige Liebe. Sondern da ist etwas geschehen, das wurde geklärt, da wurden Maßnahmen ergriffen, die für den Betreffenden negativ waren. Aber Paulus sagt, aber nun ist genug. Jetzt ist genug Strafe, genug Reglementierung. Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ihr ihm wirklich die Verzeihung klar ausdrückt. Ihr sollt ihn ermutigen, damit er nicht völlig in Verzweiflung getrieben wird. Richtet ihn auf. Erbarmt euch über ihn, egal was er getan hat. Gebt ihm wieder eine volle Chance. Das müssen wir lernen. Es kann sein, dass in unserer Gemeinde oder überhaupt in einer Gemeinde Leute Dinge tun, die wir nicht für richtig halten, wo wir das öffentlich auch klar sagen müssen, das ist nicht in Ordnung. Und auch Maßnahmen getroffen werden müssen. Aber dann heißt das noch nichts. Nehmen wir an, das ist jemand, der 25 Jahre alt ist, dass der bis zu seinem Tod, bis zum 80. Lebensjahr nichts mehr in der Gemeinde je tun oder sagen darf. Nie mehr seine Stimme erheben darf. Nie mehr ernst genommen wird. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist da, wo man wieder sagt, so und jetzt hat er genug gelitten, er hat jetzt genug, er hat auch anerkannt, dass das nicht richtig war und jetzt geben wir ihm eine Chance und wir integrieren ihn als ein vollwertiger Christ und wir tragen ihm nicht jetzt 30 Jahre hinterher, dass wir sagen, ja weißt du, der hat mal vor 30 Jahren, oder? Also, das war vor 30 Jahren. Vielleicht war es vor 5 Jahren. Aber hier sehen wir, dass sie das da gelebt haben. Und Paulus sagt genau in diesem Zusammenhang, der Satan soll uns nicht überlisten. Wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Er verfolgt genau diese Absicht, dass wir uns nicht versöhnen. Dass wir miteinander verbittert sind, gegeneinander, der eine gegen den anderen. Dass wir uns Vorhaltungen machen, damit wir alle schön miteinander verstritten sind, alle schöne Spannungen haben und ja nichts tun für das Reich Gottes. Das ist seine Absicht. Und dass wir dann alle lauthals sagen, keine Evangelisation. Zuerst müssen wir uns finden, und dann therapieren wir 20 Jahre. Und Menschen gehen verloren, denen wir das Evangelium sagen sollten. Deshalb sollen wir uns versöhnen. Deshalb sollen wir uns eine Chance geben. Es geht nicht um uns, nicht um unser Stolz, nicht um unsere Eitelkeit. Es geht um das Reich Gottes, das gebaut werden soll. Den Auftrag, den wir zu erfüllen haben, und den dürfen wir nicht aufhalten durch Hartherzigkeit, durch Stolz, durch Lüge und Betrug, durch Doppelzüngigkeiten. Nein, wir sollen das vorantreiben. Wir sollen dem Teufel keine Chance geben. Er soll sehen, dass wir einander eine Chance geben. Und er soll sehen, dass die Früchte des Heiligen Geistes bei uns wirken und nicht seine Früchte des Hasses. Das möchte uns, oder das zeigt uns etwas, diese Stelle hier. Und ich möchte euch auch Mut machen, Edith und Francisco. Ihr kommt jetzt in eine schwierige Situation hinein, wo Dinge geschehen sind, die euch persönlich verletzten, die euch Wunden geschlagen haben. Menschen, die ihr kennt, die ihr schätzt, die ihr liebt, mit denen ihr gearbeitet habt, tun Dinge, die ihr nicht versteht, nicht nachvollziehen könnt. Warum tun sie das? Und vielleicht waren sie wirklich falsch. Und ich wünsche euch und wir als Gemeinde, dass Gott euch diese Weisheit schenkt, diese Situation zu klären in der Frucht des Heiligen Geistes. Klar zu sagen, wo Dinge nicht in Ordnung sind, aber auch dann zu erleben, dass vielleicht ein Jahr, zwei später Menschen, wo ihr heute vielleicht, wenn ihr kommt, sagen müsst, mit euch können wir jetzt nicht arbeiten, vielleicht in 2, 3, 4 Jahren ihr sagen könnt, und das sind feine Mitarbeiter von uns. Das ist das, was wir uns wünschen. Und da wünsche ich euch viel Weisheit, viel Führung und Leitung durch den Heiligen Geist und dass alles, was ihr tut, von der Frucht des Heiligen Geistes geleitet ist. Das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Das braucht es dann vermutlich besonders. Freundlichkeit, Güte, Treue und so weiter. Möge der Herr euch das schenken und Selbstbeherrschung. Das ist auch ganz wichtig. Selbstbeherrschung bewahrt vor vielen, vielen Verletzungen. Möge der Herr euch das schenken. Und dass ihr später vielleicht uns mal einen Brief schreibt und schreibt, der und der sind uns ganz gute und treue Mitarbeiter und wir sind dankbar, sie sind uns eine Ermutigung und ein Trost. Und wir dann wissen, ah, das war der, der damals wunderbar, wie Gott verändert und wie Gott Chancen gibt und wie Gemeinde Jesu leben kann. Vielleicht kann man das zusammenfassen. Diese gelebte Versöhnung hier von Paulus und Markus mit diesen Korintherstelle. Die Liebe ist geduldig und gütig. Sie trägt das Böse nicht nach. Die Liebe freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Paulus hat dem Markus nichts nachgetragen, auch der Markus dem Paulus nicht. Wir wissen ja nicht, wer dann richtig recht hatte. Und die Freude, wenn jemand etwas Rechtes tut, auch wenn er vorher was Falsches getan hat, das ist ein großes Geheimnis. Das wünsche ich, dass wir einander so ermutigen können, dass auch wenn einer von uns etwas Verkehrtes gemacht hat, dass wir uns freuen, wenn er etwas Richtiges macht. Dann nicht sagen, jetzt können wir uns ja nicht freuen, der hat vorher etwas so Schlimmes gemacht. Das ist eine Ermutigung, auch in der Erziehung übrigens. Wenn die Kinder erleben, dass wenn sie etwas Schlechtes gemacht haben, wenn sie an etwas Gutes machen, nicht einfach nicht mehr gelobt werden, nicht mehr geschätzt wird, wie sie einmal etwas Schlechtes gemacht haben, sondern dass sie merken, da freut man sich, wenn man das Rechte tut. Möge Gott das schenken, dass wir das miteinander leben als Gemeinde und dass wir dem Teufel keine Chance geben, uns zu lähmen. Ich bete. Vater, ich möchte dir danken, dass wir sehen, dass auch deine Diener, die Großes getan haben, um das Evangelium zu verbreiten, dass sie auch ganz normale menschliche Probleme zu bewältigen hatten. Wir wissen nicht einmal, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Aber eins wissen wir. Sie haben das gelebt, was sie verkündet haben. Sie haben die Liebe gelebt. Sie haben Versöhnung gelebt. Die Frucht des Heiligen Geistes hat Spuren hinterlassen. Und ich danke dir, dass wir das auch in unserer Mitte immer wieder erleben dürfen, dass die Frucht des Heiligen Geistes bei uns, auch in unseren Beziehungen, Spuren hinterlässt. Ich bitte dich jetzt ganz besonders für Edith und für Francisco, dass du ihnen hilfst in dieser Zeit, wo sie in eine schwierige Situation hineinkommen. Leite du sie und schenke, dass sie erleben dürfen, wie du sie führst und leitest und wie sich die Verhältnisse klären. Und dass so wenig wie möglich Raum dem Widersacher gegeben wird, damit dein Name geehrt wird und dein Reich wächst, dass viele Menschen zu dir finden und gerettet werden. Ich danke dir. Amen.